Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Lieblingseltern, schön, dass du uns wieder zuhörst. Sarah und ich gucken hier gerade aus dem Fenster und bedauern beide so ein bisschen, dass der Sommer jetzt irgendwie offensichtlich endgültig verschwunden ist, oder Sarah? Sieht so aus,
ne? Es sieht so aus und die Erkältungszeit hat angefangen. Wie ihr an meiner Stimme hören könnt, extra für euch getestet, Erkältungszeit startet wieder. Ich kann das so aus eigener Erfahrung sagen und merke es auch bei uns im Umfeld.
Genau, also ihr seht den Herbst und das Ende des Sommers nicht nur in unserer Folge heute, hört ihr das auch.
Ja, was wir nicht alles für euch machen.
So, aber außerdem erfährst du noch was über die motorische Entwicklung deines Babys und Kleinkindes und speziell über die Greifmotorik und Feinmotorik in den ersten Jahren. Für das spätere Leben ist nämlich eine gut ausgeprägte Fingerfertigkeit und Feinmotorik ziemlich wichtig. Das zeigt sich dann manchmal in der Krippe oder danach in der Kita, wenn wir beobachten, dass Kinder Schwierigkeiten mit feinmotorischem Greifen haben und in ihren Gesamtbewegungen und besonders auch in der Feinmotorik so ein bisschen ungeschickt wirken. Und diese Kinder brauchen dann zum Beispiel viel länger für bestimmte Dinge als gleichaltrige Kinder. Das ist in der frühen Kindheit erstmal überhaupt kein Problem, wenn bestimmte Entwicklungsbereiche ein eigenes Tempo haben. Wir fanden jedoch ganz wichtig, dass ihr Eltern früh darüber informiert seid. Wenn Babys und Kleinkinder im Spiel die Möglichkeit haben, zunehmend auch diese ganz kleinen Muskeln in den Händen zu nutzen, dann ist das nämlich eine super Voraussetzung für die gesamte Entwicklung. Also eine gut ausgeprägte Feinmotorik macht, dass sich spätere Bereiche wie Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit für die Kinder viel eher erreichen lassen. Also in dieser Folge erfährst du kurz über die Entwicklung des feinmotorischen Greifens vom 1. bis zum 3. Lebensjahr. Was baut worauf auf? Welche Meilensteine gibt es hier? Und du erfährst natürlich auch, worauf du achten kannst und welche Beschäftigungen und Spiele du anregen kannst mit deinem Kind, um dein Kind in dieser Entwicklung zu unterstützen. So. Und jetzt haben wir uns gedacht, verrät uns Sarah mal kurz, wie die Entwicklung der Hände und des Greifens verläuft, wenn wir es erstmal mit ganz, ganz jungen Babys zu tun haben.
Ja, und ganz, ganz kurz ist da ja schon die Herausforderung, finde ich, wenn wir uns beim Greifen im ersten Lebensjahr befinden, weil so viel im ersten Lebensjahr an Greifmotorik und an Feinmotorik passiert. Und wir gucken uns das jetzt Step für Step mal ein bisschen an und dabei könnt ihr ja mal selber ein wenig überlegen, wo seht ihr euer Baby eigentlich oder was könnt ihr bei eurem Kind wahrnehmen? Und zwar ist es so, das habt ihr sicherlich ja auch gemerkt, wenn eure Babys auf die Welt kommen, dann sind die Hände in der Regel noch sehr stark gefaustet und erst nach und nach öffnen sich die Hände langsam. Eure Babys haben zu dem Zeitpunkt noch einen Greifreflex, das heißt, wenn ihr ihnen etwas in die Hand gebt, zum Beispiel euren Finger, umgreifen sie den. Das ist aber kein bewusstes Zugreifen, sondern das ist einfach ein Reflex, den die Kinder in dem Alter noch mitbringen, der sich dann sozusagen irgendwann integriert, also abgelöst wird vom willentlichen Greifen. Das ist so das, was wir sozusagen bei den ganz kleinen Babys im ersten, zweiten Lebensmonat sehen. Diese gefausteten Hände, die dann nach und nach anfangen, sich zu öffnen. Eure Kinder können zu dem Zeitpunkt zugreifen durch den Reflex, die können aber noch nicht bewusst und willentlich wieder loslassen, die Gegenstände, die sie haben. So um den 3. Monat rum beginnt dann langsam die Integration dieses Greifreflexes. Das bedeutet, die Hände werden immer weiter geöffnet, das Greifen wird geübt. Das heißt, eure Babys erkunden im 3. und 4. Lebensmonat ganz viel ihre Hände. Das heißt, die Hand geht zum Mund, an den Fingern wird gesaugt, die werden abgelutscht. Oder eure Kinder, das liebe ich ja persönlich sehr, ich finde, das ist eines der schönsten Momente, wenn die Kinder die Hand so vorm Gesicht haben und stundenlang beobachten können, wie sich die kleinen Finger bewegen. Das finde ich immer wieder so faszinierend, ich liebe das und auch das ist einfach ein Schritt der Greifentwicklung, weil ich lerne, meine Hände zu erkunden und zu schauen und zu testen, was kann ich damit eigentlich machen? Oder eben auch das Zusammenführen von Händen. Ne? Da merkt man, da strengen die sich ganz oft richtig doll an, dass sie irgendwie diese Hände zusammenkriegen voreinander. Das passiert so um den 3., 4. Lebensmonat. Da passiert ganz viel auch Augen-Hand-Koordination. Greifentwicklung hat auch immer als Basis Augen-Hand-Koordination, Hand-Hand-Koordination. Ne? Also, dass das alles sozusagen ineinander greift. Da brauchen wir auch bestimmte Hirnreifeprozesse für. Genau, und das ist so im 4. Monat, also dieses gezielte Schauen auf Gegenstände und da bildet sich dann auch das gezielte Greifen raus, weil wenn ich natürlich Augen-Hand-Koordination habe, dann kann ich viel mehr einen Gegenstand beobachten und dann auch anfangen zu greifen. Und das geht dann in den 5. Lebensmonat über, auch da ist aktives und gezieltes Greifen sozusagen die Hauptbeschäftigung eures Kindes und da fangen sie dann auch Stück für Stück an, Gegenstände mit beiden Händen zu ertasten. Das sind wie immer nur Circa-Angaben, ne? Also eure Kinder dürfen sich da auch unterschiedlich schnell entwickeln, nur dass ihr mal so einen groben Ablauf habt. Um den 6. Lebensmonat rum verändert sich dann nochmal wieder ein bisschen was, weil da dann sozusagen der Start gegeben wird, dass manche Babys es auch schon oder manche Kinder es auch schon schaffen, Spielzeuge über die Körpermitte zu geben. Das heißt, das, was vorher nicht funktioniert hat, funktioniert dann auf einmal. Das hat dann auch wieder was mit der Ausreifung der Hand-Hand-Koordination zu tun. Das Greifen wird feiner. Das heißt, eure Kinder können auch kleinere Gegenstände besser greifen. Und es ist so, dass am Anfang eure Kinder nicht zwei Sachen gleichzeitig in der Hand halten können, sondern wenn in einer Hand ein Gegenstand ist und in die andere wird auch was genommen, fällt der erste Gegenstand runter. Auch das ist was ihr beobachten könnt. Und das ist auch wirklich der Zeitpunkt, wo einfach alles spannend ist, was ihr den Kindern in die Hand gebt, weil sie da einfach auch wirklich dann anfangen, Masse und Gewichte kennenzulernen, Materialien kennenzulernen, wie die sich anfühlen, eine Vorstellung von den Dingen sich entwickelt, einfach durch dieses viele andauernde Greifen. Ja, und dann starten wir auch um den 6. Lebensmonat rum, dass der Pinzettengriff anfängt, sich auszubilden. Dazu wird Nina euch gleich noch mal ein bisschen mehr erzählen, was das eigentlich ist. Und das dauert auch ein paar Monate, bis der dann tatsächlich vollständig ausgereift ist. Und um den 8. und 9. Lebensmonat ist der Pinzettengriff ganz stark im Fokus. Das heißt, auch kleinere Gegenstände können gegriffen werden. Und auch eure Kinder können dann so um den 9. Lebensmonat rum anfangen, Gegenstände zum Beispiel aneinander zu hauen. Also auch da sozusagen merkt man wieder, dass die Hirnreife, dass die beiden Gehirnhälften gut zusammenarbeiten, dann ab einem gewissen Zeitpunkt und solche Sachen eben möglich sind. Und zwischen dem 9. und 12. Lebensmonat herum lernen eure Kinder dann auch, dass sie Dinge wieder loslassen, wenn sie nicht mehr haben möchten. Also das, was sozusagen am Anfang ja noch nicht ging, funktioniert dann Stück für Stück besser. Eure Kinder können dann um den 10. Lebensmonat rum die Hände auch einzeln oder zusammen bewegen. Also auch da differenziert sich das weiter aus. Die Halte- und die Aktionshand, also die Hand, wo ich etwas habe, in der Hand halte und die andere kann autonom davon etwas anderes tun. Die wechseln hin und her. Und da beginnt dann auch langsam der Pinzetten- und der Zangengriff sich zu entwickeln. Aber wie gesagt, da wird Nina euch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und die Gegenstände werden weiterhin sehr stark untersucht von den Kindern. Und sie können dann um den 10. Lebensmonat rum langsam anfangen, auch mit Fingern auf Gegenstände zu zeigen. Also die Finger auch isoliert voneinander zu benutzen und zu bewegen. Ja, das würde ich sagen, ist mal so ganz grob und so kurz wie es ging zusammengefasst, wie sich das Greifen eurer Kinder im ersten Lebensjahr entwickelt. Und Nina, wie geht's denn dann im zweiten und dritten Lebensjahr weiter? Was erwarten wir denn da?
Ich mache das mal genauso kurz. Aber das zweite und dritte Lebensjahr lässt sich tatsächlich kürzer als das erste zusammenfassen, weil da eigentlich nur all das, was die Kinder im ersten Lebensjahr gelernt, ausprobiert haben, verfeinert wird. Also die Zeit, die du jetzt dafür gebraucht hast, war absolut notwendig und gerechtfertigt, weil das ist wirklich Wahnsinn, was das erste Lebensjahr, und das war ja jetzt nur die Greifmotorik, nicht? So, was das erste Lebensjahr bereithält für die Kinder an Entwicklung und was die Kinder da alles lernen. Nie wieder im Leben lernen wir so viel, so geballt wie im ersten Lebensjahr. So. Genau. Für die Entwicklung des Greifens und der Feinmotorik im zweiten Lebensjahr, habe ich schon gesagt, ist eigentlich klar, dass all das, was die so im ersten Lebensjahr an Grundlage geschaffen haben, im zweiten Lebensjahr verfeinert und perfektioniert wird. Das heißt, der Pinzettengriff, den du eben schon angesprochen hast, ist ein super, super wichtiger Meilenstein, den wir bei den meisten Kindern schon im ersten Lebensjahr sehen. So, das ist ja dieser Daumen, der anfängt, sich einem Finger gegenüberzustellen. Das ist eine relativ neue Entwicklung, weil das Greifen vorher ja anders aussah. Das heißt, dann hat ja der Daumen das zu Greifende so an den Handteller gedrückt und die anderen vier Finger haben sich geschlossen und dann beginnen die Kinder, den Daumen Fingern gegenüberzustellen. Das ist ein wichtiger Meilenstein in der Greifentwicklung, der dann irgendwann auch schon bei den meisten Kindern im ersten Lebensjahr vom Zangengriff abgelöst wird. Da beginnt sich der Daumen den Fingerkuppen gegenüberzustellen. Also das heißt, das, was dann gegriffen werden kann von den Kindern, wird so mit gekrümmten Fingern immer feiner und kleiner. So, und diese beiden Greiftechniken und Greiffähigkeiten sind total wichtig fürs zweite und dritte Lebensjahr, weil das eigentlich so die Grundlage ist von unseren Fähigkeiten, die wir als Menschen so haben, nämlich dass wir uns kleine Dinge nehmen können, um zum Beispiel selbstständig essen können. Oder das zweite Lebensjahr beginnt, dass die Kinder wirklich so ein bisschen anfangen, so Selbstwirksamkeit auszuprobieren. Ich ziehe mal an irgendetwas Kleinem oder ich probiere mal, wenn ich am Essen beteiligt werde, die Dinge mir selber zu nehmen. So, mit einem feinen kleinen Griff. Also dieses feinmotorische Greifen ist total wichtig. Auge-Hand-Koordination wird noch mehr gefordert von den Kindern. Und das, genau, ist etwas, was einfach alle Fähigkeiten, die Kinder besitzen in diesem Alter, noch mehr verfeinert. Das ist zu der Zeit eine Entwicklung, die wir richtig schön beobachten können bei den Kindern. Eigentlich muss das nicht gefördert werden. Das heißt, das, was ihr jetzt bis hierhin gehört habt, ist eine Entwicklung, die aus dem Kind heraus stattfindet. Das heißt, wir sehen übrigens auch nur ganz selten so ein wirklich ärztlich bestätigten Förderbedarf, sodass die Kinder das irgendwie gar nicht hinkriegen. Habe ich in meinen 18 Jahren, wo ich Familien begleite, noch nie wirklich gesehen, dass es wirklich ärztlich bestätigt sowas gab. Danach schon, das ist ja das, was wir auch eben im Vorgespräch uns, was uns so eingefallen ist, dass Kita und vor allen Dingen Grundschule relativ häufig mit Kindern zu tun hat, die einfach wirklich da feinmotorisch deutlich auffallend sind. Nicht? Du hattest da von einer Grundschullehrerin gesprochen.
Ja, genau. Wir brauchen ja den Zahngriff, von dem du so schön erzählt hast, Nina, den du uns so bildlich beschrieben hast, den brauchen wir für eine gute Stifthaltung. Und das werdet ihr sehen an euren Kindern, wenn die irgendwann dann Stifte in der Hand haben, dann nehmen die oft erstmal so wie in die Faust und malen, dann halten sie die auch im Pinzettengriff und malen und irgendwann sollte das aber übergehen in eine Zangengriffhaltung, damit sie dann aus dem Handgelenk herausschreiben können und nicht mit dem ganzen Unterarm. Das hat was mit einer unverkrampften Stifthaltung zu tun. Und das ist eben ganz wichtig, an solchen Punkten vielleicht einfach, wenn eure Kinder ein bisschen älter sind, da das mal so ein bisschen in den Blick zu nehmen. Wie macht mein Kind das und was kann ich ihm anbieten oder wie kann ich das spielerisch vielleicht einfach auch nochmal ausprobieren? Weil das tatsächlich etwas ist, was wir in Grundschule immer wieder wahrnehmen oder was auch die Lehrerin einfach gespiegelt hat, dass da immer wieder Kinder sind, die das nicht können und dadurch dann einfach auch Probleme im Schreiben kriegen. Und da lohnt sich dann tatsächlich nochmal der Blick auf die Feinmotorik und auf die Greifentwicklung und den Zangengriff.
Genau, bei den allermeisten Kindern beläuft sich das, was ihr Eltern machen könnt, mehr dahin, dass wir versuchen, dass wir die bestmögliche Umgebung schaffen und Anregungen bereithalten, wo die Kinder sich mit beschäftigen können. Das heißt, bestimmte Spielideen den Kindern vorschlagen und das nicht sehen als Förderung. Also, weil das ist ja das, was wir wissen, wenn die Kinder genügend Anregungen haben, wenn sie genügend Möglichkeiten haben, jetzt speziell aufs Greifen und das feinmotorische Greifen, dann erübrigt sich auch jede Form von Förderung, weil sich dann in der Regel alles gut entwickelt. Natürlich super Voraussetzung, dass die Augen gut funktionieren. Das wird ja in einer U-Untersuchung dann nochmal sich genau angeschaut, ob die Kinder auch gut sehen können. Das ist natürlich sehr eine große Voraussetzung fürs feinmotorische Greifen. Aber wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann entwickeln sich die meisten Kinder relativ unauffällig.
Nina, was würdest du sagen, wenn wir eine gute Spielumgebung brauchen? Was wäre denn zum Beispiel sinnvoll zum Anbieten als Eltern?
Eins habe ich eben schon gesagt. Also ich finde eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und das ist das, was ich, wenn ich Kinder beobachte, auch wirklich echt seit Jahren ganz, ganz deutlich sehe. Kinder, die früh anfangen, selbstständig essen zu können. Ne? Also unabhängig davon, ob das, was wir machen, Baby-led Weaning heißt oder ob wir einfach nur so, sobald die Kinder sitzen können, ihnen auch die Möglichkeit geben, sich die Brothäppchen selber zu nehmen. Das heißt, Fingerfood ist eine super, super Gelegenheit für Kinder, wirklich den Pinzettengriff auszuprobieren. Also das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit, so das selbstständige Essen früh anzuregen. Und dann sehen wir zum Beispiel auch, das ist das, was du eben auch gesagt hast, das fand ich ganz schön, dass Kinder anfangen, Dinge bewusst loszulassen irgendwann. Am Anfang können sie das nicht, da lassen sie Dinge fallen, aber das hat dann nichts mit einem willentlichen Öffnen der Hand zu tun. So, zum Ende des ersten Lebensjahres klappt das, im zweiten Lebensjahr wird es perfektioniert, das heißt, das Spiel, das sich dann wie kein anderes, möchte ich mal behaupten, anbietet, ist Türmchen bauen, ja, Dinge zu stapeln. Es ist ein total komplexer Vorgang. Das heißt, die Hand muss über einen bestimmten Punkt gebracht werden und dann muss sich die Hand öffnen. Ganz, ganz, ganz komplex. Das ist etwas, was wir im zweiten Lebensjahr zu Beginn sehen und was dann sich im Laufe des zweiten und dann zum dritten Lebensjahr immer mehr perfektioniert. Das heißt, dann können die Kinder wirklich Türmchen bauen. So.
Und also. Umwerfen.
Und umwerfen.
Die können auch immer richtig toll Türmchen umwerfen.
Das stimmt, das kriegen die gut hin. Was ich eine ganz tolle Idee finde, ist, Kinder können immer gezielter sein im zweiten Lebensjahr. Und das kann ich auch schon im ersten anfangen, Ende des ersten. Finde ich eine super Idee, wenn die Kinder sitzen können. Legt ihnen mal, wenn sie sitzen, auf den Tisch einen Topf. Ein Metalltopf und zum Beispiel eine Plastikschüssel. Und dann gebt ihnen einen Löffel und guckt, ob sie mal auf den Topf hauen und dann auf die Plastikschüssel hauen. So, das ist nicht sehr feinmotorisch, sondern das ist mehr so ein gezieltes grobmotorisch, eine gezielte grobmotorische Bewegung mit den Händen. Aber zu gucken, dass ich das koordiniere, treffe ich jetzt mal den Topf oder treffe ich jetzt mal die Schüssel? So, und wenn die Kinder im zweiten Lebensjahr sind, lieben die das, dann mache ich das Spiel genauso, dann gebe ich aber in jeder Hand ein Spielzeug. Dann haut mal die eine Hand auf die Schüssel und die andere Hand haut auf den Topf. So, das heißt, das ist tatsächlich Koordination der Greifbewegung oder Koordination der Hände. Das ist eine ganz schöne Idee. Was wir auch noch schön machen können, um Greifbewegung so zum zweiten Lebensjahr ein bisschen zu bespielen, ist das Spiel zum Ende des zweiten Lebensjahres mit Knete.
Kann man übrigens auch sehr gut selber machen, falls ihr Angst habt, dass eure Kinder die Knete in den Mund nehmen, könnt ihr richtig easy selber herstellen.
Da ist das Internet voll mit Rezepten. Das ist eine ganz schöne Idee, wenn ihr beobachtet, dass diese orale Phase sich so langsam ausläuft. Das heißt, wenn ihr jetzt schon seit 2-3 Wochen seht, Mensch, irgendwie nimmt das Kind gar nicht mehr alles in den Mund, so wie es ja in der ersten Zeit ist. Dann ist eine tolle Zeit für Knete, weil das einfach echt wirklich richtig schön Muskulatur der Hände bespielt. So, da kann man gucken, dass man mal so runde versucht, irgendwelche Kugeln zu formen. Das könnt ihr euren Kindern vormachen. Also das Spiel mit Knete ist total super. Was wieder ein bisschen feinmotorisch wird, ist das Beschäftigen mit Büchern. Erstmal allgemein überhaupt eine Seite umzuschlagen und dann das, also wie ich ja wirklich sagen möchte, eintauchen in diese wunderbaren, tollen Bücher, die es jetzt inzwischen gibt, wo es zum Fühlen, wo man Dinge fühlen kann, wo man auf bestimmte Bereiche auf einer Seite drücken kann und dann kommt ein Geräusch, dann macht ein Schaf plötzlich irgendein Geräusch oder eine Kuh macht ein Geräusch. Das bedeutet einfach echt diesen Zeigefinger, diesen Pointing-Finger einzusetzen, auf eine bestimmte Stelle einen bestimmten Druck auszuüben. Ganz, ganz toll. Also eine ganz schöne Beschäftigung, um feinmotorisches Greifen zu unterstützen. Fällt dir noch was ein, Sarah, was wir so machen können im zweiten und dritten Lebensjahr, um Greifmotorik ein bisschen zu unterstützen?
Steckspiele finde ich immer toll und die kann man A, richtig easy selber machen, haben wir ja auch ein Reel zu. Das dann aber, das ist tatsächlich eins, wo schon sehr die Feinmotorik sehr gut ausgeprägt sein muss. Aber da kann ich total variieren, wenn ihr Kartons zu Hause habt, ihr müsst gar nicht 20 Steckspiele kaufen. Aber dann macht da ein paar Löcher rein, nehmt ein paar Bälle, kleine Spielsachen, die ihr habt, die einfach genommen und dann in die Löcher reingeworfen werden. Eine richtig schöne Beschäftigung, wirklich, weil das Greifen sozusagen angeregt wird und auch das Loslassen, was ja auch sich erstmal ausbilden muss, hatten wir ja gesagt. Finde ich also Steckspiele super und die können echt immer wieder angepasst werden, einfach an den Entwicklungsstand des Kindes. Das heißt, ich habe nicht so viel Frust. Gibt es auch super süße mit so Karotten, wo man verschiedene Karotten aus dem Feld ziehen muss und so. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Das finde ich immer richtig schön. Es gibt tolle Spiele mit Bändern, wo ihr große Kugeln oder wo eure Kinder große Kugeln auf Bänder fädeln können, die auch tatsächlich motorisch für Kinder im dritten Lebensjahr geeignet sind. Können die sich auch stundenlang mit beschäftigen. Puppen beispielsweise mit Haaren. Ne? Wie fasse ich die Puppe an? Wie spiele ich mit dir? Finde ich auch immer eine richtig schöne Idee. Auch was so, also Puppen mit Haaren zum Beispiel, erlebt man immer wieder, wie die Kinder durch die Haare fassen, einzelne Haare sich genau angucken. Das ist auch was richtig Schönes. Ihr könnt gerade bei jüngeren Kindern natürlich auch noch mal viel mit Geräuschen arbeiten. Das heißt, ich kann kleine Rasseln nehmen, die oder kleine Eier, die unterschiedliche Inhalte haben und dann sich unterschiedlich anhören, wenn ich die bewege, die vielleicht auch unterschiedlich groß sind. Das heißt, die Ausrichtung meiner Hand muss auch unterschiedlich sein, weil das ja tatsächlich auch etwas ist, was zur feinmotorischen Entwicklung bzw. zur Entwicklung der Hand und des Greifens gehört, dass ich irgendwann weiß, wie muss ich meine Hand ausrichten, um diesen Gegenstand zu nehmen. Da könnt ihr zum Beispiel auch nochmal verschiedene Gegenstände aus der Küche nehmen, Schneebesen, einen Kochlöffel, einen Teigschaber, vielleicht eine hier Teigrolle und die euren Kindern einfach mal quer oder hochkant anreichen und sie gucken, wie sie danach greifen müssen. Auch sowas wäre möglich. Also eigentlich sind keine Grenzen gesetzt dabei. Schwämme finde ich auch richtig schön. Wasser und verschiedene Schwämme, die ich drücken kann.
Genau, das hat nochmal eine ähnliche Bedeutung wie Knete. Ne? Das heißt, um wirklich echt jeden kleinen Muskel, und es sind so unendlich viele Muskeln in der Hand, ich weiß es gar nicht wie, aber es sind krass viel, und jeden wirklich zu trainieren. So, und je mehr ich einen Muskel bedienen kann, je mehr neuronal da wirklich sich entwickeln kann in der frühen Kindheit, umso besser sind die Chancen auf eine hohe Fingerfertigkeit als Schulkind dann und später als Erwachsene. Das ist ja die Idee, die wir mit dieser Folge haben. Mir fällt noch ein, dass ich Malen ganz, ganz, ganz toll finde, auch im zweiten Lebensjahr. Also ganz, ganz großartig. Das mache ich auch regelmäßig in den Kursen und das macht so Spaß. Klebt, wenn eure Kinder sitzen können, oder legt ein großes Stück von einer alten Tapete. Das heißt, wenn ihr vom letzten Renovieren noch ein Stück Tapetenrolle überhaupt, rollt die auf dem Boden aus, gebt euren Kindern gut geeignete Wachsmaler und probiert einfach mal, dass sie gezielt eine Handbewegung machen. Das wird erstmal noch nicht so aus dem Handgelenk, sondern möglicherweise erstmal noch so aus dem Ellbogen kommen, um dann zu sehen, wie es immer feiner wird. Also ab dem zweiten Geburtstag lieben Kinder es zu malen. So, und das kann man auch, finde ich, total schön beobachten, wie das besser wird und wie sich das wirklich enorm schnell verfeinert. Wenn wir das begleiten, natürlich umso mehr. Das heißt, wenn ich auch mitmale.
Und ich finde, die meisten Sachen habt ihr zu Hause. Also ne, ein Stück Tapete, ein Stück Papier. Gut, Wachsmaler muss man vielleicht jetzt neu kaufen. Aber dieses Knete selber machen geht halt auch relativ einfach mit Zutaten, die eigentlich in den meisten Haushalten vorhanden sind. Steckspiele könnt ihr selber machen. Ihr könnt ein Nudelsieb nehmen oder einen großen Wäschekorb, könnt dann ein Band durchspannen und einfach ein paar Spielsachen reinlegen. Also das heißt, es braucht immer gar nicht viel, was ihr kaufen oder anschaffen müsst, sondern die meisten Sachen, die ihr für solche Spielanregungen oder für solche Momente habt, wo es um Feinmotorik geht, habt ihr zu Hause. Und das finde ich eigentlich immer das Wichtige nochmal. Es muss nicht immer das neueste Spielzeug sein, sondern nehmt das, was ihr da habt. Das ist für die Kinder in den meisten Fällen sowieso am spannendsten.
Das stimmt. Weißt du, was wir vergessen haben, Sarah? Das fällt mir gerade ein.
Was denn?
Wir haben noch nicht über Besonderheiten gesprochen, sondern, also mit Besonderheiten meine ich, dass es manche Kinder gibt, die links linkshändig sind und andere, die rechtshändig sind. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant für Eltern zu wissen, nämlich, dass wir nicht zu Links- oder Rechtshänderinnen werden, sondern das schon sind. Also, das heißt, eure Kinder kommen zur Welt und es ist einfach genetisch festgelegt, ob sie ihre linke Hirnhälfte besser ansteuern können oder ihre rechte und damit auch die jeweiligen Körperhälften. Das heißt, Kinder sind schon links- oder rechtshändig genetisch disponiert und entwickeln sich dahin. Das heißt, ihr werdet beobachten, dass eure Kinder in den ersten Jahren die Dinge mal links in die Hand nehmen. Also wenn wir jetzt, um nochmal zum Malen zu kommen, mal den Wachsmaler in der rechten Hand haben, um damit zu malen und dann mal in der linken. Das heißt, wir beobachten, dass das jeweils wechselt. Ganz, ganz wichtig. Das könnt ihr, wie ich finde, wie im Kino beobachten, die ersten Jahre und schauen, wie sich das Kind entwickelt. Das heißt, wie läuft da die körperliche Entwicklung? Welche Hand wird die besonders fein, in besonders feinen Dingen besser ist als die andere? Das sehen wir in der Regel nicht in den ersten 3 Jahren. Es deutet sich so an, so auf dem Weg zum 3. Geburtstag kann man das in der Regel schon vermuten, dass das links oder rechts wird. Aber es gibt auch Kinder, das weiß ich von befreundeten Grundschullehrerinnen, die kommen in die Grundschule zum 6. Geburtstag und sind noch nicht festgelegt. Das heißt, die nehmen...
Ja, und da würde ich gerne mal direkt einhaken, weil es... Eure Kinder, es ist wichtig, dass sie beidhändig arbeiten, wenn sie so klein sind, ne? Und dass sich dann eine Seite in der Regel ja als besonders feinmotorisch zeigt. Es ist aber wirklich wichtig, dass eure Kinder, wenn sie in die Grundschule kommen, dass die Händigkeit klar ist. Und wenn das bis zum Einschulung oder kurz vorm Einschulungstermin nicht eindeutig ist, dann sprecht mit euren Kinderärzten. Es gibt gute Ergotherapeuten, die da eine Händigkeitstestung machen können. Das sind tatsächlich die wenigsten Kinder. Bei den meisten ist das sehr eindeutig. Aber nutzt das bitte, weil das wirklich für eure Kinder eine Schwierigkeit sein kann, wenn sie in der Schule schreiben lernen, wenn die Händigkeit nicht klar ist und sie die Hände immer noch wechseln. Das nur einfach nochmal so perspektivisch auf den Weg mit, wenn es dann irgendwann in Jahren Richtung Schule geht.
Ja, das ist gut zu wissen und auch wichtig, was eigentlich jetzt wirklich schon die letzten, ich weiß es nicht, 30, 40 Jahre, wir nehmen keinen Einfluss darauf, das ist eigentlich klar. Das heißt, diese Idee, einen Stift nehmen wir in die rechte Hand, das haben wir jetzt schon ganz, ganz lange hinter uns gelassen, das machen wir nicht. Das heißt, wir beobachten das Kind, wie sich das Kind, wie es den Körper so nutzt, wie das Hirn gemeint ist. Das ist das, was dahinter steckt.
Das ist wichtig.
So, haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee, aber wir sind auch hier wieder on point zeitlich.
Dann können wir doch jetzt quasi einen runden Abschluss und wir haben wieder einen runden Abschluss gefunden mit einer ganz, ganz tollen, was war sie denn, Reformpädagogin? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Maria Montessori kann man mit Fug und Recht als Reformpädagogin bezeichnen. Die hat ein ganz schönes Zitat zum Greifen uns hinterlassen. Magst du es vorlesen?
Ja, sehr gerne. Das Zitat des Tages lautet: Die Hand ist das Werkzeug des Geistes.
So, das lassen wir kurz wirken.
Genau. Das lassen wir jetzt eine Minute wirken.
Also, wir danken für eure Konzentration. Wir danken für das Zuhören, hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf die nächste Woche.
Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Ciao.
Genau, das war's für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns riesig über ein Like freuen auf der Plattform, auf der du uns gerade zuhörst. Du machst das darüber, indem du das Herzchen ganz oben am Anfang ausfüllst, kurz anklickst. Denn wir als Podcasterin sind wirklich total auf eure Unterstützung angewiesen, damit wir weiterhin kostenlos für euch Informationen produzieren können, die euch in eurem Alltag unterstützen. Also, wenn dir unser Podcast gefällt, lass es uns wissen und fülle das Herzchen oben aus. Dankeschön und tschüss.